So, ihr wundert euch vielleicht, warum der Levi mit nach vorne kommt. Wir haben heute dieses Wochenende Männerwochenende. Sarah ist in Hannover. Wir haben es überlebt. Sie ist auf einer Konferenz. Und genau, zum Muttertag. Sie ist bei meiner Mutter in der Nähe dort, sieht meine Mutter, ich meine Mutter jetzt nicht. Und ich denke, wir kriegen das hin, ne, Levi, wir zwei heute. So ist das manchmal, ne? Mit kleinen Kindern, ja? Gerade wenn dann auch die Mama nicht da ist. Aber ist doch alles gut, wir mögen doch Kinder, oder? Und die dürfen auch auf der Bühne stehen, oder? Wenn es dann gar nicht klappt, dann brechen wir heute ab und dann dürft ihr auch früher nach Hause. Ist doch nicht schlimm, oder? Brauchst du einen Stuhl, Levi? Nee? Okay. Du kannst auch einen Stuhl nehmen, wenn du möchtest. Also, schön, dass ihr da seid. Heute ist Muttertag und ich habe meiner Mutter heute eine Nachricht geschrieben und habe mich bedankt. Nee, ich habe ihr eine Sprachnachricht geschickt, habe mich bedankt und gesagt, danke, dass du mich überhaupt auf die Welt gebracht hast. Ich weiß, ich sehe es bei meiner Frau gesehen, 9 Monate ein Baby im Bauch zu tragen, das ist schon nicht ohne, oder? So, ihr Männer, seid doch mal ganz ehrlich, Männer. Ihr seid doch froh, dass ihr keine Frau seid, oder? Amen. Also, ich meine, allein schon deswegen, ja? Allein diese Schwangerschaft und dann diese Geburt, das ist schon nicht ohne. Und wisst ihr, es ist total schön, dass wir alle auf der Welt sind, denn jemand hat sich entschlossen, uns auf diese Welt zu bringen. Und übrigens, das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr, dass man diesen Entschluss fasst, ganz durchzuziehen. Leider nicht mehr. Und vielleicht wisst ihr das, ich hoffe, das geht jetzt mit meiner Präsentation. Die Anna Jarvis, die hat 1905, das ist eine amerikanische Frauenrechtlerin, die hat 1905 eine Initiative gestartet und sie wollte ihre verstorbene Mutter ehren und sie wollte auf Probleme, also die Frauen erlebt haben, hinweisen und sie hat eingefordert, einen Tag der Frauen, was an einem Tag im Jahr gefeiert werden soll. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich wusste es vorher nicht, habe es mal gegoogelt. 1914 erklärte der US-Präsident Woodrow Wilson den 2. Mai-Sonntag zum landesweiten Muttertag. Und interessant ist, wer diesen Tag dann quasi publik gemacht hat, das waren Floristiker. Also, ne? Genau, Floristikorganisationen brachten den Tag nach Europa und 1923 wurde diese Idee in Deutschland aufgegriffen. Und passend zum Muttertag möchte ich heute, und du kannst mir jetzt vielleicht beim Klicken dann helfen, ja. Passend zum Muttertag möchte ich heute, oder vielleicht kriege ich es auch hin, mit einer Predigtreihe starten und die kommt aus meinem ganz tiefen Herzen. Letztendlich natürlich, jede Predigt kommt aus dem tiefen Herzen, aber diese Predigt ganz besonders. Und super, Samuel, danke. Guck mal, Levi, du kannst dich hier vorne mit hinsetzen. Schau mal. Perfekt, danke dir. Super. Ja, das passt sogar heute. Es passiert ja nichts zufällig. Die Predigtreihe heißt Gesegnete Beziehungen und heute geht es um die Familie. Ich möchte heute über Familie predigen. Und wir werden uns in den nächsten Wochen über das Thema oder die Themen Familie, Single sein und Ehe beschäftigen. Ich habe der Jugend übrigens versprochen, über das Thema Single nicht zu predigen, wenn sie nicht da sind. Die sind heute nicht da, fast die ganze Jugend. Und ich habe es ihnen versprochen, heute predige ich nicht darüber. Ich starte heute mit dem Thema Familie. Und du musst ein bisschen ruhig sitzen, sonst gibst du gleich nach vorne. Ein Pastor ging mal mit seiner Frau und mit seinen Kindern durch einen Park. Und auf einer Bank saßen zwei Frauen. Da stupst die eine Frau die andere an und sagt, schau mal, eine Familie. Das ist wirklich passiert. Wisst ihr, Familien sind heutzutage etwas Besonderes. Gesunde Familien sind heutzutage etwas Besonderes. Stell dir mal vor, ein Ehepaar, was sich total liebt, entschließt sich, ein Haus zu bauen. Und sie steigen ins Auto, fahren zu einem Baugeschäft und kaufen sich Nägel, Hammer, Holz, Farbe, alles, was es so für dieses Haus braucht. Und kaufen alles, decken sich ein, fahren auf ihr gekauftes Grundstück, fahren drauf und sagen, wow, ist alles so wunderbar, so schön, perfekt. Und fangen an zu hämmern, zu bohren, zu sägen, zu schleifen und so weiter. Das Problem ist, eine Sache fehlt. Wisst ihr, die Liebe, diese bedingungslose Liebe von diesem Ehepaar und die Hingabe und die Treue wird leider das Haus nicht aufbauen können, wenn eine Sache fehlt. Ein Plan. Wenn kein Plan ist, wie dieses Haus entstehen soll, wird dieses Haus niemals in Existenz kommen. Und wenn wir über das Thema Familie nachdenken, leider, leider haben viele keinen Plan. Sie haben keinen Plan, wenn sie anfangen, eine Familie zu gründen, aufzubauen. Und Familie, ihr Lieben, braucht einen Plan. Ein häufiger Grund, warum Ehen auseinandergehen, warum Ehen zerbrechen, ist, weil zwei Menschen, die zusammenkommen, die heiraten, keinen Plan haben. Sie haben keine Strategie, wie sie ihre Ehe angehen, wie sie Dinge auch angehen, wo vielleicht Herausforderungen kommen. Manchmal gibt es den Fall, dass jemand einen Plan hat und der andere auch, aber diese Pläne sind so unterschiedlich, dass sie niemals zusammenkommen. Kennt ihr solche Paare? Habt ihr vielleicht selber erlebt? In einigen Fällen ist es so, oder in vielen Fällen, das ist auch so, dass viele keinen Notfallplan haben. Leute haben keinen Notfallplan für Notstände. Und bei Sarah und mir war das so, und ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, als Sarah und ich geheiratet haben, hatte Sarah einen Plan. Aber ich hatte völlig verkorkste Pläne. Und ich muss dazu sagen, ich komme aus einer total gesunden Familie und Sarah eher nicht. Aber ich habe mir nicht in meiner Familie, sondern außerhalb meiner Familie mein Bild über Familie kaputt machen lassen. An vielen Stellen. Und wisst ihr, in der Zeit des Notstandes brauchst einen Notfallplan und viele Paare haben keinen Plan. Die haben keinen Notfallplan und Gott sei Dank, wir haben es so erlebt und das kann ich bezeugen, wir haben es erlebt, wie Gott uns geholfen hat und wir an unseren Notfallplan gearbeitet haben. Und schließlich kam es so, dass wir durch Gottes Gnade, durch Gottes Hilfe wirklich an einem gemeinsamen Plan gearbeitet haben und dieser Plan war kein Plan B oder kein Plan C, sondern Plan A. Wisst ihr, jedes Haus ist einzigartig, ebenso jede Familie einzigartig ist, so wie jedes Kind einzigartig ist. Amen? Und jedes Haus hat einen eigenen Bauplan und eine Familie hat auch ihren eigenen Bauplan. Übrigens, die Predigt heute ist nicht nur für Leute, die verheiratet sind und Familie haben. Also, wenn du noch keine Familie hast, spitz deine Ohren. Ja, wenn du eine Familie hast, spitz sie umso mehr. Denn es wird sehr wichtig sein für dich und auch für deine Familie. Jeder Hausbau ist ganz individuell und ich habe selber noch nie ein Haus gebaut, aber wir haben Freunde, die haben vor vielen Jahren ein Haus gebaut. Und nach ein paar Jahren, also vielleicht schon nach ein oder zwei Jahren, gab es in dem Haus an einigen Stellen es entstanden Risse und diese Risse wurden immer größer. Dann wurde geflickt, dann wurde was drauf gemacht und so weiter. Das Problem ist, diese Risse kamen immer wieder durch. Und dann wurde festgestellt, dass es irreparabel ist. Es wurde beim Hausbau, beim Anfang, wurden große Fehler im Grund gelegt und somit sind Risse entstanden. Und das Krasse ist eigentlich, dass in derselben Straße äußerlich viele dieser gleichen Häuser gebaut wurden. Und die haben alle an ein und derselben Stelle diese Risse bekommen. Was heißt das? Das Gesetz, die physikalischen Gesetze wirken auf diese Häuser ein, ob sie es wollen oder nicht. Auch wenn sie an andere Stelle stehen, wenn das Fundament nicht richtig steht, wird das Haus Risse bekommen, wird das Haus Schäden bekommen. Und das ist tragisch. Das Problem ist, das Gleiche kannst du auf die Ehe beziehen, auf die Familie. Familie hat geistliche Gesetze und wenn wir diese geistlichen Gesetze nicht befolgen, werden unsere Familien Risse bekommen. Sie werden Schäden bekommen und manche Schäden sind, wenn wir nicht an den Dingen was ändern, im Gegensatz zum natürlichen Haus in der Familie können wir Dinge ändern mit Gott, ja, dazu kommen wir noch, aber wenn wir es nicht ändern, können in Menschen irreparable Schäden entstehen. Deswegen ist diese Predigt so wichtig und deswegen liegt mir da einfach auch echt was auf dem Herzen, euch das weiterzugeben. In 1. Mose 1, 26 bis 27 lesen wir.
Ja. Darf ich jetzt mal?
Nee, ich predige jetzt, okay? Du darfst später vielleicht nochmal einsprechen. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Hier steht, lasst uns Menschen machen. Und die meisten Theologen sind sich darin einig, also wirklich fast alle Theologen sind sich an der Stelle einig, lasst uns ist ein Hinweis für die Dreieinigkeit Gottes. Gott sagt in seiner Dreieinigkeit, wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir entscheiden uns jetzt, ein Mensch zu schaffen zu unserem Bild. Und zu unserem Bild, natürlich sind wir nicht wandelnde Götter auf dieser Erde. Ja, also spätestens heute Morgen, wenn du aufstehst, weißt du es, weil eigentlich willst du nicht. Und ich sag mal, wenn du ein Gott wärst, bräuchtest du nie Schlaf, oder? Es geht um das Wesen, es geht um den Charakter, den wir haben. Das, was wir widerspiegeln. Und an einem Beispiel möchte ich es vielleicht festmachen. Zum Beispiel der Wille zu vergeben. Der Wille zu vergeben ist ein Wesenszug von Gott. Gott selber hatte den Willen zu vergeben. Und weil er uns in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen hat, sind wir in der Lage auch zu vergeben. Also, und was auch ganz wichtig ist hier, was wir hier schon sehen, Gott erschafft Mann und Frau gleichwertig. Gott erschafft den Mann und die Frau gleichwertig. Jetzt sitzt du da und sagst, ist doch klar. Ja, klar ist das klar. Der Wert in unserer Gesellschaft kommt aus der Bibel. Es ist eine Frucht aus dem christlichen Erbe unseres Landes, ihr Lieben. Das war übrigens nicht immer so. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Frauen haben über Jahrhunderte, Jahrtausende, bis heute noch, Frauen und Kinder leiden unter Unterdrückung, weil sie eine andere Stellung haben als der Mann in vielen Gesellschaften. Und früher war das so. Und ich möchte euch insbesondere von einem mal etwas vorlesen. Und ihr kennt ihn vielleicht noch aus der Schule oder so, Aristoteles. Ja, auf den sich viele berufen, der ein sehr intelligenter Mensch war, aber manche Dinge wirklich sehr verkorkst gesehen hat. Und Aristoteles, ungefähr um 350 vor Christus, hat eine Hausordnung geschrieben. Und in dieser Hausordnung hat er Folgendes geschrieben. Ein Mann hat von Natur aus die Herrschaft über seinen Haushalt. Denn die beratende Fähigkeit bei einer Frau ist minderwertig. Bei Kindern existiert sie noch nicht. Und bei Sklaven fehlt sie völlig. Ja? Nee. Ist doch krass, oder? Und diese, übrigens 350 vor Christus, die römische Kultur war komplett geprägt von diesem Bild. Und das hat übrigens auch die jüdische Kultur mit beeinflusst. Weil die Römer und die Juden waren sehr eng miteinander. Ja? Und das Frauenbild war sehr, sehr negativ und das überhaupt das Familienbild, der Mann hatte das Sagen. Und wir lesen dann hier in Vers 28 im 1. Mose, Gott segnete sie, also Mann und Frau, nicht nur den Mann übrigens, und sprach zu ihnen beiden, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Was wir hier sehen, ist, Gott richtet zum allerersten Mal Familie ein. Er sagt, bekommt Babys. So, füllt die Erde. Lasst Familien entstehen. Und was ist der Grund? Der Grund ist nicht nur, dass wir alle sagen, oh, schön, wie süß die Babys alle sind. Der Grund ist, dass jedes Kind, jeder Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Und wenn die Erde gefüllt ist mit Menschen, wird die Erde gefüllt mit seinem Bild. Die Erde wird gefüllt mit dem Abbild Gottes. Ja? Und jeder Mensch ist auf dieser Erde ein Geschenk von Gott und hat, und das ist ganz, ganz wichtig, den gleichen Wert. Und ob Frau, ob Mann, ob jung, ob alt, ob reich, ob arm, ob Deutscher oder Russe, spielt keine Rolle. Jeder Mensch hat den gleichen Wert. Und ich möchte zur Grundregel Nummer 1 kommen für Familien. Jetzt spitzt mal eure Ohren. In einer Familie genießt jedes Familienmitglied den gleichen Wert. Jedes. Es gibt keine Lieblingskinder, es gibt keinen Lieblingspapa, es gibt keine Lieblingsoma. Ja, wollen wir mal nicht so sein, okay. Also, weil wir die Oma so lieben, ne? Nee, also ihr versteht, was ich meine. Jeder hat den gleichen Wert. Wisst ihr, jeder Mensch sehnt sich, also jeder Mensch stellt sich eine entscheidende Frage. Das ist so die Grundfrage bei jedem Menschen. Diese Grundfrage lautet, bin ich wertvoll? Das ist Frage Nummer 1. Der Mensch, der geboren wird, fragt sich, bin ich wertvoll? Du kannst diese Frage auch in ein anderes Gewand verpacken und es gibt dann auch unterschiedliche Formen, Ausprägungen. Habe ich Bedeutung? Bin ich jemandem wichtig? Interessiert sich mein Ehemann für mich? Hört mir jemand zu? Aber wie oft habe ich das von meiner Frau gehört? Du hörst mir gar nicht zu. Du hörst mir nicht zu, wenn ich rede. Was habe ich gesagt? Ups. Nee. Wisst ihr, wir hatten eine Situation, das war echt krass. Sarah und ich haben uns unterhalten. Und nebenbei lief der Fernseher. Das war noch zu Anfang unserer Ehe. Mittlerweile läuft eigentlich der Fernseher nie. Die Kinder wissen gar nicht, dass der Fernseher überhaupt da was zeigen kann. Aber am Anfang lief so der lief eine Doku und Sarah und ich unterhielten uns. Und es ist so, wenn etwas läuft nebenher, fällt es mir ganz schwer zuzuhören. Und sie hat gemerkt, ich höre wieder nicht zu. Und dann hat sie mich gefragt, was habe ich denn gesagt? Ich sage, Schatz, weiß ich nicht, tut mir leid. Und dann habe ich ihr die Gegenfrage gestellt, weil ich auch zwischendurch was gesagt habe. Ich sage, was habe ich denn gesagt? Und dann hat sie alles wiedergegeben und sagt, und du kannst das, während das hier läuft? Sie sagt, ja, wieso? Ich sage, ja, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Sagt sie, ja, wieso? Ich kann auch das wiedergeben, was da gerade gesagt wurde. What? Und sagt, erzähl. Ja, sprechen gerade darüber. Das war gerade so eine Tierdoku mit irgendwelchen Mäusen oder was weiß ich. Ja, und hat mir ein paar Sachen erzählt. Ich sage, bing, Kinnlade runtergefallen. Okay, wieder was dazugelernt. Frauen sind multitaskingfähig. Eine andere Frage ist, glauben meine Eltern an mich? Ja? Oder liebt man mich trotz meiner Fehler und meiner Grenzen? Wisst ihr, das wichtigste Fundament für eine Familie ist es, eine gesunde Familie ist, dass jedes Familienmitglied ernst genommen wird und liebevoll Bestätigung erfährt. Und jetzt möchte ich etwas sagen. Wenn du dauerhaft erlebst, dass dein Wert als Person immer wieder untergraben wird, in deiner Familie, dann such dir Hilfe. Wenn du dauerhaft erlebst, dass dein Wert nicht wahr und ernst genommen wird, dann such Hilfe und brich heraus, indem du Hilfe suchst. Du musst das nicht. Es heißt nicht, dass du mit allem gleich quittieren musst. Such dir Hilfe, such dir Beratung. Ich möchte was anderes sagen. Wenn du, weil ich weiß, die Predigten werden ja auch online gehört, über Podcast, auch über unsere Homepage. Wenn du derjenige bist, der dauernd den Wert von anderen untergräbt und Menschen verletzt, dann such du dir Hilfe. Denn du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Du zerstörst ein Menschenleben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ein Traum aus Familie braucht eine Strategie, wie jedem sein Wert zugesprochen wird. Es braucht eine Strategie. Deswegen mal eine Frage an dich, also auch an die Ehepaare. Was habt ihr für eine Strategie, um euch als Ehepaar und in eurer Familie Wert zuzusprechen? Welche Strategie fahrt ihr? Wie macht ihr das? Kann man mal drüber reden. Also, okay. Wenn es jetzt darum geht, dass jedes Familienmitglied Liebe erfahren soll. Okay, dann haben wir jetzt so, das Wichtigste wissen wir ja. Dann kann ich doch jetzt theoretisch die Predigt beenden und sagen, okay, lass uns nach Hause gehen, hat einen schönen Gottesdienst. Wir haben uns alle lieb und wir lieben uns alle zu Hause umso mehr. Das Problem ist, wenn es so einfach wäre, dann bräuchte es nicht so viel Beratung, nicht so viel Bücher, nicht so viel Coaching. Ja, Sarah und ich machen seit Jahren Eheberatung und Ehevorbereitung. Und wir wissen, dass es mit einem einfachen "liebt euch einfach ein bisschen mehr" nicht reicht. Es braucht da oft wesentlich mehr. Und ist ja zu erfahren, dass man wertvoll ist und geliebt zu sein, ist die Grundregel, aber es ist auch das höchste Ziel einer Ehe. Und vielleicht kann man es damit vergleichen, es ist die Fundamentlegung und es ist der Einzug. Ja, aber vom Fundamentlegung bis zum Einzug ist noch eine Menge Arbeit, oder? Also, wer schon mal ein Haus gebaut hat,
Möchtest du runter?
Also, ich habe noch nie jemanden gesehen, der bei dem ein Grund gelegt wurde, dass er mit gepacktem Koffer schon dasteht und sagt, juhu, endlich darf ich einziehen. Das ist absurd, oder? Leider gehen viele so in die Ehe. Die sagen ja zu sich, mit gepacktem Koffer stehen die da, viele schon vor und sagen, juhu, endlich dürfen wir Ehe leben und alles klappt wie am Schnürchen und von selbst. Schwierig. Es gibt eine Menge Aufgaben. Nee. Könnt ihr zusammen machen. So. In Vers 26 heißt es weiter: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen. Oh, oh. Herrschen. Ihr Lieben, die Aufgabe, und jetzt kommen wir dazu, ich sagte ja, nur ein einfaches, wir haben uns lieb und wir lieben uns mehr, reicht oft nicht. Die Bibel erklärt uns jetzt, was zu tun ist. Und sie beschreibt es im Sinne von herrschen. Wir sollen herrschen. Wirklich. Steht dort. Wir sollen herrschen. Herrschen meint hier, das, was Gott einem anvertraut, eigenverantwortlich zu verwalten, dass für alle Beteiligten der größte Segen entsteht. Das meint herrschen. Wir üben in dem Sinne Gott, im Sinne Gottes des Schöpfers Herrschaft über alle Lebensbereiche aus. Eine Geschichte, die das veranschaulicht, ist zum Beispiel Josef im Alten Testament. Josef, ne, ich kurz in Erinnerung möchte ich es rufen, wurde von seinen Brüdern verkauft, kam nach Ägypten und
erreichte dann eine relativ hohe Stellung, ne, ich verkürze es dann, und wurde vom Pharao über das ganze Land eingesetzt, als Herrscher. Nur ein bisschen geringer als der Pharao selbst. Und was passierte dadurch? Er rettete das ganze Land, er rettete seine Familie, und die Familie wurde wiederhergestellt. Warum? Weil er das, was er anvertraut hat und verwaltet hat, so verwaltet hat und anvertraut worden, dass Menschen zu ihm kamen, dass seine Familie kam und Segen erfahren hat, Segen erlebt hat. Und ein Stück weit ist das ein Bild dafür, dass wir die Verantwortung, die Gott dir und mir gegeben hat für den Bereich, für den Kontext, in dem wir stehen, wenn wir da anfangen, Verantwortung zu übernehmen und Herrschaft ausüben im Sinne Gottes, wird Segen entstehen. Amen? Und das ist Herrschen. Ich herrsche, indem ich nicht die Umstände diktieren lasse, was ich zu tun habe, wenn meine Kinder schlecht drauf sind, wenn meine Frau mich ankeift, wenn ich schlecht drauf bin oder was ich, sondern dass ich sage, ich herrsche im Sinne Gottes, ich handle in Gottes Sinne. Und es ist schön, es ist leicht, am Sonntagmorgens Gottesdienst zu sagen, ich herrsche jetzt und ich versuche jetzt wie Gott oder einfach Gottes Wesen wieder zu spiegeln. Um 12 Uhr ist der Gottesdienst vorbei und dann schauen wir mal weiter. Wie wir miteinander umgehen, wie wir mit der Familie umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen. Herrschen meint, im Gottes Sinne zu handeln und zu reagieren. Seid ihr dabei? Ich hoffe, ihr schlaft nicht ein. Also ich bin heute nicht so lebendig auf der Bühne. Du schläfst vielleicht gleich ein, darfst du gerne. Im Psalm 145, Vers 13 heißt es, dein Königreich ist ein ewiges Reich, deine Herrschaft besteht jetzt und in allen künftigen Generationen. In allen. In uns. Nicht nur über uns. Seine Herrschaft ist in dir, wenn du es zulässt. Du hast die Wahl. Du kannst auch sagen, nein. Aber du hast die Wahl. Wisst ihr, Gott gibt Adam, und ich habe jetzt die Tage sehr viel die ersten drei Kapitel im ersten Buch Moses studiert und gelesen. Gott gibt Adam einen Auftrag. Gott hat jedem von uns einen Einflussbereich gegeben, den er verwalten darf. Wisst ihr, wer der kleinste Einflussbereich ist, den wir haben? Wir selbst. Wir selbst ist der kleinste Einflussbereich, den es gibt. Und dann, wenn es da ist, hat dann auch nicht jeder, die Familie oder der Partner erstmal, die Familie, Verwandtschaft, Freunde, Vorgesetzte, Gemeinde, Dorf, Stadt, Land, Erde. Aber ich habe mich gefragt, was bedeutet es jetzt konkret, Herrschaft auszuüben? Okay, herrschen, ich soll herrschen, aber was heißt das jetzt? Wisst ihr, Adams Einflussbereich war der Garten Eden. Und was ich euch sage, ist alles biblisch, ihr könnt es nachlesen, ihr könnt die Worte auseinanderklamüsern, ihr könnt Exegese betreiben, ist alles in der Bibel. Es steht in 1. Mose 2, Vers 5, als Gott der Herr den Himmel und die Erde erschaffen hatte, wuchsen noch keine Pflanzen und Sträucher auf der Erde, denn Gott der Herr hatte es noch nicht regnen lassen und es gab noch keinen Menschen, um den Boden zu bebauen. Das Wort bebauen heißt arbeiten, kannst du auch sagen, arbeiten, dienen, bearbeiten oder in manchen Kontexten anbeten. Interessant, oder? Das Wort im Kontext, im Sinne der Anbetung stehen wir, obwohl das Wort dienen steht, steht es in 2. Mose 23, Vers 25, aber hier ist die Anbetung gemeint, aber dem Herrn, euren Gott, sollt ihr dienen, und hier steht wieder dieses Wort Avat. Avat heißt arbeiten, dienen, bearbeiten, anbeten. Ja? So. In 1. Mose 2, Vers 15 heißt es schließlich, und Gott der Herr nahm den Menschen, also Adam, und setzte ihn, Levi, warte mal ganz kurz, setz dich mal kurz nochmal hier hin, so ist besser, setzte ihn, um ihn zu bebauen, dort steht Avat, und ihn zu bewahren. Interessant ist, dass das Wort Avad wieder hier vorkommt und es meint bebauen, dienen, bearbeiten. Ihr Lieben, den Einflussbereich, den Gott dir gegeben hat, dem musst du dienen und den musst du bewahren. Das fängt bei dir selber an, aber auch bei deiner Familie. Indem du auch Verantwortung übernimmst und
Schatz, du bist echt müde heute.
Ja. So ist das, wenn mal die Frau nicht da ist. Aber ist okay. Alles gut. Wisst ihr, in dem Moment war Eva noch nicht da. Eva war noch nicht da. Also falls sich jemand wundert, warum er hier ist, er will heute zu niemanden. Er will nur zu Papa. Hier geht es nicht um die Familie, als Gott zu Adam das gesagt hat. Hier geht es erstmal nur um Adam. Arbeite, diene und bewahre. Aber schließlich erschafft Gott Eva. Und wisst ihr was? In dem Moment, wenn Gott dir etwas gibt, in dem Moment hast du die Verantwortung, dafür zu dienen, dem zu dienen und es zu bewahren. Amen. Und das, was Gott über den Garten Eden sagte, diene und bearbeite und bewahre es, gilt das Gleiche für Eva. Ich gebe dir eine Frau, diene ihr und bewahre sie. Grundregel Nummer 2 für eine gesunde und gesegnete Familie: Übernimm in deiner Familie Verantwortung für deinen Einflussbereich und diene Avat und bewahre jeden in seiner Person. Stark, oder? Ist völlig biblisch. Und dies gilt für Männer, das gilt für Frauen, das gilt für Kinder, das gilt für Großeltern, das gilt für Onkels, Tanten, Neffen, Nichten, Cousins und Cousinen. Nun ist es so, dass dieses herrliche, schöne Bild, was ja am Anfang war, ja dann kaputt gemacht wurde. Satan betritt die Bildfläche, Eva isst von der Frucht, Adam isst davon. Gott kommt zu Adam und fragt Adam, warum er von der Frucht gegessen hat. Interessant ist ja, dass er zu Adam als erstes gegangen ist und nicht zu Eva. Wem hat er den Auftrag als erstes gegeben? Adam. Weiß Gott alles? Ja. Er hätte auch zu Eva gehen können. Wisst ihr, Gott geht immer zu dem, den er es anvertraut. Wenn Gott dir etwas anvertraut, wird Gott nicht bei deinen Nachbarn anklopfen, sondern bei dir. Er wird bei dir fragen, wie bist du damit umgegangen? Und nicht beim Nachbarn. Ja? Gott geht zu Adam. Und was macht Adam? Ist interessant. Es geht ja hier, im Grunde genommen, der Auftrag war klar. Gott sagt, übernimm Verantwortung für das, was ich dir gebe. Und was macht Adam? Er schiebt seine Verantwortung weg von sich auf Eva. Ja? Und er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die böse Frau. Ja? Frauen wieder. Mich wieder rumgekriegt. Bin ich wieder schwach geworden. Eine Folge der Sünde. Und dann geht Gott zu Eva und sagt, was hast du getan? Und was macht Eva? Die Schlange hat mich getäuscht. Wisst ihr, eins der größten Probleme in Ehen und Familien besteht darin, dass die eigene Verantwortung auf den Partner, die Kinder oder die Eltern abgeschoben werden. Das ist oft ein Problem. Dass die eigene Verantwortung, die man hat, immer an jemand anderen abgeschoben werden. Dass man selber die Verantwortung nicht wahrnimmt. Ich möchte das halt an einem Beispiel verdeutlichen. Ein Pastor hat erzählt, seine Tochter, sie war dann so 18, 19 und die war ziemlich nörglerisch drauf und immer waren es die anderen so. Und sie hat an einem Tag, der Vater sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa und dann kommt die Tochter rein, total sauer, wütend, kommt sie rein. Jemand hat mein Handy geklaut. Und der Vater guckt sie an. Jemand hat dein Handy geklaut? Ja, jemand hat mein Handy weggenommen und es ist jetzt weg und war richtig sauer. Und der Vater nochmal, bist du dir wirklich sicher, dass es jemand gemacht hat? Ja, natürlich, wer sollte es denn sonst sein? Okay.
15 Minuten später kommt die Tochter rein, fragt der Vater, und Schatz?
Derjenige, der es mir geklaut hat, hat es jetzt an den und den Ort gelegt.
Und der Vater sagt, ach so, jemand, der es geklaut hat, hat es jetzt da und da hingelegt, ja? Was zeigt es? Die Verantwortung wird von einem weggeschoben und es sind auf die anderen, ja? Der Mann muss mir besser zuhören. Klar müssen wir lernen, natürlich. Ja, der Mann muss doch meine Bedürfnisse stillen. Oder die Frau, die Kinder. Warum halte ich überhaupt diese Predigt, ihr Lieben? Wisst ihr, dass Familie eines der größten Bedürfnisse sind, gesunde Familien der Menschen? Wisst ihr, dass die größten Enttäuschungen und Verletzungen innerhalb der Familie entstehen? Familie ist extrem wichtig. Ja? Familie ist total kostbar. Ja? Und es wurde leider an vielen Stellen zerstört und kaputt gemacht. Ja? Zur Schlange sagte Gott, und hier finden wir die Erlösung für unser Problem, weil diese Verantwortung von uns wegzuschieben, die erleben wir am laufenden Band. Die erlebst du vielleicht auch in deiner Familie, bei dir selber, irgendwo, die erleben wir. Wir schieben die Verantwortung immer wieder weg, deswegen gibt's auch immer wieder Probleme, weil es gäbe du bräuchtest keine lange Beratung, wenn jeder seine Verantwortung übernehmen würde. Wenn jemand sagen würde, okay, ich stehe zu meinen Fehlern und ich mache jetzt den und den Schritt und ich verändere mich jetzt und ich arbeite jetzt an mir. Oder? Amen. Wisst ihr, wir haben ein Problem. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Wir brauchen Erlösung. Und das sehen wir in 1. Mose 3, Vers 15. Dort sagt der Gott zu der Schlange, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Merken wir, was hier passiert? Wisst ihr? Lady. Willst du jetzt schlafen? Okay. Die Heilsgeschichte. Seid doch mal ehrlich, so eine Predigt habt ihr doch auch schon lange nicht mehr gesehen, oder? Family Life, sage ich da nur. Ja, genau. So ist das. Die Heilsgeschichte hat nicht nur etwas mit Jesus alleine zu tun. Die Heilsgeschichte zieht sich von Anfang an durch Familien hindurch. Es sind die Familien, die Heilsgeschichte erleben. Es geht nicht nur allein um Jesus. Es zieht sich von einer Familie zur anderen Familie und es geht immer um Familien, ihr Lieben. Gott sind Familien extrem wichtig. Jesus sind Familien extrem wichtig. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass Jesus sich ständig in Häusern befand? Warum? Das Wort Haus, Oikos, steht im damaligen Kontext für Familie. Er war immer in Häusern. Es haben ihn Eltern nach Hause gebracht, die Kinder waren sterbenskrank, vielleicht gestorben. Er hat in einer Familie im Haus gepredigt, plötzlich wurde das Dach aufgemacht. Er ist zu Petrus, seiner Mutter, gegangen, nach Hause, in die Familie hinein. Es waren die Familien, die Heilsgeschichte erlebt haben. Und jetzt, Levi, wenn du müde bist, kannst du dich entweder unten hinlegen oder da hinten hinsetzen, okay? Oder hier einfach ruhig sitzen bleiben. Und die Heilsgeschichte zieht sich durch unzählige Familien hindurch. Anja, magst du vielleicht mir kurz helfen? Anja ist immer und oft unsere Retterin, Sandra auch da hinten, aber heute wollte er nicht zu Sandra. Wie genau, kannst du mit Sandra kurz? Ja. Ja, ein Applaus für meinen Levi. hat er gut mitgemacht. Ich bin gleich auch fertig, Levi. Gleich ist Papa fertig. wisst ihr, interessant ist, was Johannes uns berichtet.
über Jesus. Ich sagte gerade, die Heilsgeschichte zieht sich durch Familien hindurch. Und Jesus selber wurde geboren in einer Familie, ist aufgewachsen und irgendwann hing er am Kreuz. Und Jesus, habe ich gesagt, sind Familien wichtig. Seine eigene Familie ist ihm wichtig. Und was passiert am Kreuz? Was passiert am Kreuz? In dem Moment, wo er kurz vorm Tod ist. Was passiert da? Schaut mal, das ist krass. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, stand seine Mutter. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jüngern, den er besonders geliebt hat, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Liebe Frau, und dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Ist das nicht heftig? In dem Moment am Kreuz, was macht Jesus? Er dient Avat für seine Mutter. Und er bewahrt sie. Seine Familie. Warum? Warum tut er das? Weil Adam und Eva versagt haben. Weil der Mensch es nicht geschafft hat, das zu erfüllen, was Gott ihm eigentlich aufgetragen hat. Und Jesus vollbringt am Kreuz, kurz vor seinem Tod, genau das, den ureigentlichen Auftrag, den Gott Adam gegeben hat. Ich habe dir etwas gegeben, bewahre es, diene dem im anbetenden Sinne. Und es wird Segen hervorbringen. Und ihr Lieben, und das ist so krass, das begeistert mich. Adam schob seine Verantwortung weg von sich und Jesus übernimmt die Verantwortung. Eva schiebt sie weg, Jesus nimmt die Verantwortung. Jesus hat für uns alle die Verantwortung übernommen. Und in dem Moment, wenn wir jetzt an Jesus glauben, durch den Glauben an Jesus Christus, kann das uns zuteil werden und durch seine Kraft fangen wir an, in unserer Familie so zu leben, wie es Gott gefällt. Ihr Lieben, ich predige euch keine blanke Theorie. Ich habe es erlebt, wie ich Probleme hatte in meinem Leben und ich es aus mir heraus niemals geschafft hätte, mich zu verändern. Ich habe Jesus gebraucht, um mich zu verändern. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn mir das, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht zu mir gekommen wäre und ich es immer wieder in Anspruch genommen hätte. In mein Leben hinein, in meine Ehe hinein. Wie oft hat Sarah geweint in die Nächte hinein? Ich habe auch am Anfang meine Kinder an manchen Stellen ungerecht behandelt und ich habe gemerkt, da sind Probleme. Ich bewahre meine Frau, meine Familie an manchen Stellen nicht. Ich bin ungerecht. Ich bin zornig an manchen Stellen. Wenn ich Stress habe, ich reagiere hier und ich verfalle wieder in mein altes Muster. Aber ihr Lieben, weil Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist, kommt seine Kraft in mein Leben hinein. Sein Dienen, sein Avat, seine Bewahrung. Ich möchte zur dritten Grundregel für gesunde und gesegnete Familien sprechen, zusprechen. Erlaube Jesus sowohl dir als auch deiner Familie zu dienen. Erlaube es ihm. Lass dir durch Jesus helfen, dein Familienleben so aufzubauen, dass es stabil genug ist, alle Stürme des Lebens zu meistern und gleichzeitig so liebevoll, dass jedes Familienmitglied zu dem Menschen werden kann, den Gott sich in seinem Bild erdacht hat. Und ich weiß nicht, ermutigt euch das ein bisschen? Ja? Wirklich? Ja? Wisst ihr, Sarah ist gerade auf einer Konferenz in Hannover und da tanzen die Leute und was weiß ich ja und dachte, wow, okay, andere Kultur. Wir müssen jetzt nicht tanzen und jubeln, schreien und so, aber ich hoffe, dass wir dass wir einfach begeistert sind von dem, was Jesus für uns getan hat. Bist du begeistert?
Ja.
Ja? Dann nimm es mit. In einer Familie, ich möchte es wiederholen, in einer Familie genießt jedes Familienmitglied den gleichen Wert. Zweitens, übernimm in deiner Familie Verantwortung für deinen Einflussbereich. Nicht für den deiner Frau, nicht für den deiner Kinder, für deinen. Diene Avat im anbetenden Sinne, arbeite, bewahre jeden in seiner Person. Und das Dritte, erlaube Jesus sowohl dir als auch deiner Familie zu dienen. Jetzt kann die Band nach vorne kommen. Ihr habt es geschafft, endlich. Lass uns mal die Augen schließen. Jesus, danke dir für deine Gegenwart. Danke dir für dein Wort. Und danke, Herr, dass du Familie initiiert hast. Du hast Familie gestiftet. Du hast Familie gegründet. Es war nicht die Idee der Gesellschaft, sondern es war deine Idee. Und ich bitte dich, Jesus, für jeden, der jetzt hier ist, dass du jedem begegnest. Ich bete auch ganz besonders für alle Mütter. Danke für Muttertag. Danke, dass wir heute Mütter ehren dürfen, für das, was sie getan haben. Vielleicht gibt's Mütter, die sehr viel Unrecht getan haben in deiner Familie, in dir selber. Aber allein, dass du auf der Welt bist, dass du geboren wurdest, verdient an dieser Stelle trotzdem Dank. Und Vater, ich bitte dich, dass du Familien heilst, Familien segnest und dass dein Ursprungsbild, Ursprungsgedanke von Familie in Existenz kommt in unserem Leben und dass du Familien segnest, die gesund sind, die gesegnet sind, die Frucht bringen, geistliche Frucht, natürliche Frucht, Kinder, Nachwuchs. Und danke, dass jeder wertvoll ist, Herr. Egal, welche Begrenzungen er auf diese Welt oder sie mitbringt, jede ist wertvoll. Egal wie begabt und wie schlau jemand ist, wir sind alle gleich wertvoll in deinen Augen. Und so bete ich, Herr, dass uns das neu aufgeht, was es heißt, Familie zu haben, selbst wenn ich keine Kinder oder keine Frau habe, vielleicht ich habe Eltern, ich habe Geschwister. Und ich bitte dich, Herr, dass du auch da, wo Wunden entstanden sind, Verletzungen innerhalb von Familien, dass du da auch Heilung schenkst. Komm, Heiliger Geist, du ströme jetzt diesen Raum. Du weißt, wer hier sitzt, du weißt alle Nöte, kennst alle Fragen. Vielleicht sitzt jemand und sagt, hätte das mein Mann vielleicht gehört oder meine Kinder oder lass Gott, übergib Gott diese Sache. Übernimm du für deinen Einflussbereich Verantwortung und lass Gott den Rest tun. Gott liebt dich. Du bist zu seinem Ebenbild geschaffen. Sei gesegnet. Amen.